Willkommen, liebe Freunde des Films, willkommen bei eurem Lieblingspodcast, willkommen bei den Cinebrüdern mit mir, Nils Hackbart, und meinem sehr geehrten Freund und Kumpel und Kupferstecher.
Christoph, das bin ich. Hallo und herzlich willkommen, ja, zurück. Freue mich, dass wir es wieder geschafft haben, uns zusammenzusetzen und ein bisschen über Film zu quatschen.
Ja, mich auch, Christoph. Vielleicht sollten wir, weil wir so ein gläserner Podcast sind, den Leuten ganz kurz offenbaren, dass wir heute mal richtig Hightech unterwegs sind.
Genau, ich habe das soziale Leben aufgegeben und meine Seele und mein Gehirn quasi an Amazon verkauft und bin jetzt Teil der Alexa-App.
Was toll ist, weil die Gesellschaft erlaubt es uns ja nicht so richtig, als Podcaster zusammenzuwohnen. Und genau. So habe ich dich trotzdem immer bei mir und kann trotzdem ein normales Leben führen.
Ja, genau. Das finde ich auch sehr gut. Und deswegen klinge ich vielleicht etwas maschinisch, aber hab keine Angst. Ich bin immer noch ich.
Das freut mich, das berührt mich, Christoph. Vielleicht hast du Lust, uns mal, ich bin mal radikal und stelle jetzt einfach mal vor, was wir heute machen. Was hältst du davon?
Finde ich radikal, aber radikal ist ja quasi mein vierter Vorname, deshalb go for it.
Wie wär's, wenn wir so einen Running Gag machen und du jetzt so im Laufe des Podcasts deine anderen drei Vornamen sagst, abgesehen von Christoph, den kennt man ja.
Können wir gerne machen, aber die Zuhörerinnen und Zuhörer können ja mal jetzt in die Kommentare schreiben und mal raten, welche anderen drei Vornamen ich habe.
Oha, das ist aber schwierig, das ist schwierig. Aber gut, beginnen wir einfach mal mit den Themen des heutigen Tages. Es ist eine pickepacke volle Sendung, das heißt, bringt ein bisschen Zeit und Lust mit, aber das müsst ihr immer machen. Ich weiß, dass der einer der größten Kritikpunkte ist, dass wir zu lang sind, aber ist ja halt unser Podcast. So.
Ja, und zu lang, das höre ich häufiger.
Ja, das ich nicht. Also, wir besprechen selbstverständlich, was wir zuletzt gesehen haben in unserer allseits beliebten Kategorie. Was hast du zuletzt gesehen? Im Anschluss reden wir über Remakes. Den Anstoß bildet dazu, dass Christoph einen Film gesehen hat, über den er sprechen möchte. Danach reden wir, thematisch ein bisschen passend über Cinematic Universes oder Shared Universes. Das heißt, wenn ein Film wie bei dem Marvel Cinematic Universe andere Filme nach sich zieht, die in der gleichen Welt spielen oder ähnliches, um im Anschluss noch kurz über News zu sprechen. Und wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, dann würden wir gerne über den Spruch nach einer wahren Begebenheit sprechen. Das sieht man ja häufiger vor Filmen, wo man sich nachhinein denkt, ob das jetzt so stimmen kann, wissen wir auch nicht. Es gibt einen kleinen Kinoausblick und dann verabschieden wir uns. Was hältst du davon, Christoph?
Klingt sehr gut.
Finde ich auch. Deswegen.
Ich muss mal kurz eins einwerfen. Die Verbindung war gerade sehr schlecht, deshalb habe ich, glaube ich, alles nach Cinematic Universe nicht mehr verstanden. Da wir aber sowieso vorher besprochen haben, was wir machen, vertraue ich dir, dass du das Richtige gesagt hast.
Alles klar. Das finde ich gut, dass du mir da vertraust. Das hat sich
bestimmt. Achso, noch, nee, warte mal, einen Kritikpunkt habe ich noch. Ich war mir nicht ganz sicher, was meinst du mit, ich möchte noch über einen Film reden, den ich gesehen habe, weil den könnte ich doch einfach unter was habe ich zuletzt gesehen packen, oder nicht?
Ja, das stimmt. Damit wollte ich nur sagen, dass das der Anstoß ist, warum wir darüber reden.
Remakes, achso, ja, genau.
Ja?
Alles klar, gut, dann lass uns loslegen.
Ja, weil ich ja heute der Moderationskasper bin, sage ich jetzt einfach mal ganz radikal, um im Thema dieser Folge zu bleiben. Christoph, was hast du zuletzt gesehen?
Ja, ich war sehr viel unterwegs jetzt im März, habe mir sehr viele vor allem Kinofilme angeguckt. Ich möchte anfangen mit Trautmann, der heißt im Original The Keeper, ist 120 Minuten lang und ist eine deutsch-britische-irische Produktion. Der Film erzählt dabei die Geschichte von Bert Trautmann, der nach seiner Kriegsgefangenschaft in einem britischen Lager beschließt, in England zu bleiben. Und dort spielt er dann als deutscher Torhüter in der englischen Fußballliga und wird letztendlich dann von Manchester City verpflichtet und wird dort also zur Legende. Das basiert auf einer wahren Begebenheit. Also diesen Bert Trautmann, den gab es wirklich. Also das war halt ein, ja, der ist in 1945 in Deutschland in Kriegsgefangenschaft geraten, war dann halt, ja, lange Kriegsgefangener in England und über, ja, verschiedene Umstände hatte er sich dann sich quasi in die Herzen der Briten gespielt, obwohl er am Anfang natürlich viel Abneigung und Hass ja, sich damit konfrontiert sah. Logischerweise, weil es war gerade frisch nach dem Krieg und ein Kraut kann natürlich nicht für eine englische Mannschaft spielen. Die Hauptrolle, Bert Trautmann, spielt dabei David Cross, den man vielleicht schon kennt aus Der Vorleser, der also schon internationale Erfahrungen gesammelt hat. Die restlichen Schauspieler und Schauspielerinnen kenne ich nicht. Obwohl doch, es gibt noch einen, jetzt habe ich aber den Charakternamen vergessen, einen, der quasi seinen Kumpel im Kriegsgefangenenlager spielt, den kennt man aus anderen deutschen Produktionen. Der Film ist okay, der hat halt so diesen typischen ZDF-Fernsehfilm-Look und diese späte 40er, 50er Jahre-Stil, ne, mit also so, was die Leute anhaben und wie der Filter quasi der Kamera ist. Und das sieht alles sehr, ja, sehr nach ZDF-Produktion aus. Wenn man da mal drüber wegguckt, ist die Story aber wirklich auch spannend erzählt und teilweise auch sehr berührend. Besonders mich als großer Fußballfan hat mich dabei, ja, habe ich mich sehr unterhalten gefühlt, weil das so ein bisschen so zurück in die gute alte Zeit war, ne? Weil man sieht da halt irgendwie die Kabine, in der Kabine die Spieler rauchen, trinken Bier nach dem Spiel, haben noch richtig Fan-Nähe. Das ist zum Beispiel eine Szene in Manchester City, wo die gerade Bert Trautmann verpflichtet haben und natürlich viele Fanclubs dagegen protestieren, wollen ihre Dauerkarten zurückgeben und dann stellt sich da der Sportdirektor von Manchester City hin, trifft sich mit den Fanclub-Beauftragten und mit den Fans. Und da ist einfach mal eine Szene, wo dann ein Fan dann so ruft, so, ja, wenn ein Nazi bei uns spielt, dann komme ich nie wieder, das ist doch ein Mörder. Und dann haut der Sportdirektor dem einfach mal auf die Fresse, so, ne? Und da denkt man halt so, ja, das wird es halt heute nicht mehr geben.
Meinst du, die skandieren, ihr macht unseren Sport kaputt?
Bitte?
Die skandieren doch bestimmt, ihr macht unseren Sport kaputt, oder?
Ja, das könnte man meinen, das ist so ein Vorläufer, ne? Davon. Aber ja, wie gesagt, also so für Fußballfans auf jeden Fall ein Muss, einfach auch um die Spielszenen zu zeigen. Ich hatte am Anfang so ein bisschen Schiss, dass das so kacke aussieht wie bei Das Wunder von Bern. tut es tatsächlich auch in dem ersten Spiel, weil er spielt ja für so eine Oberligamannschaft. Aber wenn er dann für Manchester City spielt, dann kommt auch ein bisschen mehr Dynamik rein in die Fußballszenen und das sieht auch wirklich sehr gut aus und auch das volle Stadion haben die sehr schön gemacht, wurde im Rosenau-Stadion in Augsburg gedreht. Kleiner Fun-Fact. Also ja, wie gesagt, Trautmann, wenn er noch die Chance hat, sich den Kino anzugucken, kann ich echt nur empfehlen. Er hat jetzt ein bisschen Kritik nach sich gezogen, weil ja, der so Vergleiche anstellt, die mindestens diskussionswürdig sind. Da wird dann halt ein Aufseher, also ein britischer Offizier gezeigt, der halt durch deutsche Bombenangriffe seine Kinder verloren hat. Bert Trautmanns Sohn, das ist jetzt Spoiler, aber ich meine, es ist eine wahre Begebenheit. Bert Trautmanns Sohn selber stirbt auch auf tragische Weise, aber in England, ne, nachdem er schon Fußballer ist. Und so wird das Ganze so ein bisschen aufgewogen, so, ja, wir haben beide Verluste hingenommen. Nur da stören sich einige Kritiker dran. Ich möchte da nichts zu sagen, weil ich da jetzt keine, ja, ich möchte jetzt keine große Diskussion anfangen.
Ja, klingt gut. Ich muss dazu sagen, ich habe den Trailer, ich habe da gar nichts von mitbekommen aus irgendeinem Grund. Ich habe den Trailer jetzt erst am Wochenende gesehen. Nee, letztes Wochenende. Und habe noch gedacht, ja, David Cross, der ist ja immer ganz cool. Ja. Wenn der mal bei Netflix ist, gucke ich mir den an. Wahrscheinlich jetzt eher nicht im
Kino. Ja, würde ich auch so sagen. Das ist vielleicht auch besser so, weil bei Netflix hast du immer noch die Möglichkeit, auf OV umzuschalten. Und das muss man, also ich bin sowieso immer ein Verfechter der OV-Version. Oder OV ist ja schon die Version, also der OV-Filme. Aber Also in diesem Film muss man es wirklich in der OV, also dann auf Englisch gucken, weil da sind so viele Szenen gerade am Anfang drin, wo Bert Trautmann logischerweise nichts sagt, wenn er angesprochen wird, weil er kein Englisch spricht. Und es passt dann einfach in der Synchro nicht. Und deswegen kriegt man da so ein komisches, ja, so einen komischen Vibe dann vermittelt.
Ja, ich finde das ganz schrecklich, aber es ist halt auch schwierig zu umgehen, weil wenn man das denn jetzt macht mit irgendwelchen Akzenten, die nicht funktionieren oder sowas, also das, ja, ist halt schwierig, so eine Situation.
Ja, die versuchen es da in einer Szene, da wird er verhört und da wird gefragt, ob er Mitglied der NSDAP ist oder der SS. Und dann ist da quasi, dann sagt das dieser Offizier, fragt ihn das, und da ist dann der Übersetzer, der dann logischerweise auch Deutsch spricht, gibt die Frage einfach in einfacheren Worten wieder.
Ja. Okay, aber mir fällt jetzt auch keine bessere Lösung ein, ne? Also, was willst du machen?
Ja, müssen wir uns ja nicht dran aufhalten. Also das wäre Trautmann. Dann habe ich Weiß noch gesehen. Warte, kurz zu
Trautmann. Meinst du, das ist so ein Film, das kann man so... Es ist das so, wenn man jetzt einen Onkel hat oder so, man weiß nicht, was schenkt man dem, aber der weiß, der hat halt, der ist Fußballmensch, ne? Das ist doch sowas, mit dem kannst du in sowas reingehen.
Ja, das hat, wie gesagt, also für Fußballfans ist das eine schöne Sache.
Ja, geile Sache. Cool, weiter geht's.
Genau, dann, wie schon gesagt, habe ich noch Weiß gesehen, der ja auch für Best Picture nominiert war. Und Christian Bale ja auch für bester Hauptdarsteller. Hat noch viele andere Stars dabei, Sam Rockwell, Amy Adams,
Steve Carell.
Steve Carell, ja, mein Gott.
Ja, die sind aber alle gleich.
Ja. Handelt ja von der Dick Cheney-Geschichte, also der Vizepräsident unter George W. Bush war. Es wird da so ein bisschen seine politische Karriere nachgezeichnet. Und also für mich eine absolute Empfehlung. Trotzdem haben mich da so einige Dinge dran gestört. Vor allen Dingen, was so ein bisschen den Stil angeht. Also es ist alles sehr... irgendwann wird es schon sehr, sehr meta-ebenig und sehr, sehr abgedreht. Und da ist zum Beispiel... Auf einmal ist da ein Abspann mitten im Film. Und man weiß halt, okay, der Film ist natürlich jetzt noch nicht vorbei und das soll halt natürlich einen gewissen Effekt haben, aber der Effekt wird meiner Ansicht nicht so wirklich erzielt. Und Adam McKay, der den Film ja gemacht hat, der ja auch The Big Short gemacht hat und dafür wahrscheinlich am bekanntesten ist, übertreibt es da so ein bisschen für mich. Und auch so, wie das Ganze so ein bisschen nacherzählt wird, ne, da wird dann George W. Bush mit so als Naivling und als jemand, der überhaupt keine Ahnung hat, dargestellt und der sich quasi von Dick Cheney alles reinlabern lässt und eigentlich hat Dick Cheney immer die Macht in der Hand und naja, so einfach ist es halt auch nicht und deswegen so ein paar Dinge haben mich da gestört, aber das ist trotzdem ein unterhaltsamer Film, den man sich durchaus mal angucken kann.
Da würde ich halt auch sagen...
Und schauspielerisch, das wollte ich nur kurz sagen, absolut aller Kritiker haben. Also das ist wirklich eine Eins mit Sternchen. Vor allem Christian Bale.
Ja, ich finde im Prinzip, ich habe den letztens auch gesehen und ich finde den auch super. Der ist halt, du hast das ja schon mit Big Short angesprochen, ich finde, das hat immer die ganzen Filme von Adam McKay oder zumindest Big Short und der haben immer so ein bisschen diesen Vibe von so in Kalifornien sitzen so die liberalen Bürger und die schauen sich das an und die finden das richtig geil. Weißt du, das bestätigt ja, genau. Viel, wie so, also ich finde, es ist immer ein ganz hässliches, was ich eigentlich hasse, aber es ist schon ein bisschen biased irgendwie, oder? Also wird versucht, so um so Pseudoneutralität und denen so ein menschliches Antlitz zu geben, aber ey, es ist schon klar, wer da der Böse ist, ne?
Absolut. Und wie gesagt, mich stört das so ein bisschen, dass das so auf Dick Cheney gemünzt wird. Und dann quasi alle anderen drumherum von der Verantwortung dadurch entzogen werden. Aber ich wusste jetzt gar nicht, dass du den auch gesehen hast. Was hältst du denn von der Abschlussszene?
Ja, also ich bin ja immer ein großer Fan davon. Du meinst jetzt, wenn er sich ans Publikum wendet?
Nee, die Abschlussszene, also die Post- oder Mid-Credit-Szene.
Ja. Weiß ich nicht, findest du das scheiße oder warum?
Ich fand's richtig witzig.
Ja.
Und hat dann trotzdem, also trotz meiner ganzen Kritik, die ich dann während des ganzen Films gesammelt habe, hat sich das so ein bisschen aufgelöst, ne? Weil dann ja trotzdem wieder auch die Verantwortung dem amerikanischen Volk irgendwie wiedergegeben wird, die dann aber ja irgendwie sich um nichts kümmert und eigentlich doch lieber Bock auf Fast and Furious hat.
Ja, okay, lass uns jetzt vielleicht das nicht ganz erzählen, weil dann schauen sich das Leute nochmal an. Und das ist ja vielleicht ganz schön, wenn man das so nicht weiß.
Ja, gut.
Okidoki. Christoph, du hast da bestimmt noch was im Rohr.
Ich habe noch
einiges im Rohr, das weiß ich.
Ja. Und zwar, also ich habe noch mehr gesehen, vielleicht, aber zu manchen Filmen möchte ich gar nicht so viel sagen. Wo ich sehr viel zu sagen möchte, ist der neue Film von Jordan Peele. Ich spreche natürlich von Us oder im Deutschen Wir.
Oh, geil.
Hast du den schon gesehen?
Nein, habe ich noch nicht. Gehe ich nächste Woche Donnerstag rein.
Ah, okay. Ja, da kann ich dir jetzt schon mal sagen, du wirst auf jeden Fall auf deine Kosten kommen. Trotzdem hat dieser Film es etwas schwer bei mir, was natürlich damit zu tun hat, dass es ja ein Zweitlingswerk ist, ne, nach Get Out, also der zweite Film von Jordan Peele. Und dann vergleicht man natürlich immer. Und ich muss sagen, also im Vergleich zu Get Out, den ich jetzt auch nicht so überragend fand, aber trotzdem ein sehr guter Film ist, stinkt der Film dann doch noch etwas ab.
Ehrlich?
Ja, also es geht um eine Familie, eine schwarze Familie, die Urlaub macht an der kalifornischen Küste. Die haben da also ein Ferienhaus und die Mutter, gespielt von Lupita Nyong'o, spricht man das so aus?
Nyong'o?
Spricht man das eigentlich mit?
Ja, Nyong'o.
Aha, okay. Lupita Nyong'o. Sie ist die spielt die Hauptrolle. Am Anfang des Films sieht man sie als kleines Kind genau in Santa Cruz an der Küste auf so einem Jahrmarkt, auf so einem Rummel. Und dort verirrt sie sich. Sie kommt in ein Spiegelkabinett und trifft dort schon auf ihren Doppelgänger. Dann halt 20 Jahre später, sie fährt wieder mit ihrer Familie, diesmal als Erwachsene, wieder nach Santa Cruz und nach einem schönen Tag am Strand, wo sie mit ihren snobbigen weißen Freunden abhängen, steht plötzlich eine Familie auf dem Hof ihres Ferienhauses und ja, es stellt sich dabei raus, dass das ihre Doppelgänger sind. Und so entwickelt sich dann die Story und der Film.
Ja, das ist ja das,
was beginnt dann als,
was man so auf dem Trailer sieht, und das finde ich ja doch echt interessant. Also gefällt mir gut.
Ja, das ist auch sehr interessant. Und dann beginnt das als eine Art House-Invasion-Film, wird dann so ein bisschen Horror, oder sag mal, Horror ist immer oben drauf. Dann entwickelt er sich so ein bisschen Zombie-Film-mäßig, um dann am Ende Social Commentary zu sein. Ohne dann jetzt weiter den vorwegzunehmen, der Film ist voller Symbole und Anspielungen, die dann irgendwie eine Bedeutung haben sollen. Und jetzt muss ich gerade einen Satz noch dazwischen schieben. Es ist unmöglich, den Film zu besprechen, ohne großartig zu spoilern. Deshalb möchte ich es auch kurz halten. Aber also der Film ist voller Symbole, da werden irgendwelche Häschen gezeigt und noch andere Sachen. Und auf mich hatte das Ganze irgendwie nur die Wirkung, okay, wir wollen jetzt irgendwie ein bisschen mysteriös sein und da noch ein bisschen was zeigen, aber irgendwie hat das Ganze dann doch keine Bewandtnis. Und ich habe ganz, ganz große Probleme damit, den Film zu interpretieren. Und das ist genau das, was man nämlich tun muss. Man muss den Film interpretieren. Also man kann nicht einfach sagen, oh, okay, warum, also was ist jetzt der Sinn des Films? Weil der Film, wenn man ihn als solches betrachtet, ist ja voller Logik, Lücken und Löchern und Probleme. Der hat natürlich eine Message, so wie auch schon Get Out. Aber bei Get Out wurde es auch wesentlich klarer und ich finde, die Message ist auch kraftvoller und auch wichtiger.
Ja, ich, also ich habe mich auf diesen Film sehr, sehr gefreut. Ich fand den Trailer super. Ich hab ja die Angewohnheit, ich weiß nicht, ob es Leute schon wissen, aber wenn mir ein Trailer gut gefällt, dann mache ich immer die Augen zu, damit ich von den späteren gezeigten Szenen nicht so viel mitbekomme. Und das mache ich bei Wir auch.
Aber wann entscheidest du denn, dass dir der Trailer gefällt?
Meist, wenn das erste Mal der Titel eingeblendet wird oder so. Trailer sind ja meistens so eine Einleitung gibt, Titel und dann nochmal so schnell geschnittene Szenen, vielleicht ein bisschen Action oder so. Das gucke ich mir immer schon nicht mehr an.
Mhm.
Und deswegen freue ich mich da sehr drauf. Ich habe ja bei Get Out, habe ich mir ja lang geweigert, den zu schauen, weil ich ja wenn ein Film schon so politisch aufgeladen wird und ich weiß, es geht da so, es ist da so ein Rassismusdrama oder so, da habe ich schon keinen Bock drauf. Und mich nervt, dass Jordan Peele da so, also ich finde die Regiearbeit wirklich gut, aber es nervt mich, dass der so, das ist wie bei Spike Lee, es ist ja wirklich gut, was sie machen, aber das ist irgendwie nichts, wofür ich ins Kino gehe, wenn das so hochpolitisch
ist. Naja, also mit Spike Lee würde ich den jetzt nicht vergleichen. Also Spike Lee hat ja eine ganz klare Agenda, während Jordan Peele, der ja Comedian ist, der hat doch noch eine etwas distanziertere Herangehensweise hat und halt auch Themen bespricht oder anspricht und zeigt, die dann halt so jemand mit einer Ideologie wie Spike Lee halt dann nämlich gerne auch mal weglässt, wie zum Beispiel in Get Out, dass es nämlich nicht nur die Hillbillys der Südstaaten sind, die Rassismus anpreisen, sondern natürlich auch der weiße Bildungsbürger.
Ja klar, aber es ist immer so, wenn ich den Spiegel online aufmache, ja, ich mache das noch, tut mir leid, aber das ist echt eine ganz gute App. Und dann sehe ich schon, das Erste, was ich über diesen Film lese, ist irgendwas, keine Ahnung, mit Rassismusbotschaft oder sowas. Da habe ich schon keinen Bock drauf. Ich finde, das nervt mich schon. Und deswegen habe ich mich irgendwie gefreut, dass das jetzt so ein, dass ich zumindest sah es vom Trailer nicht so aus, als wäre das jetzt irgendwie, würde das Thema mit Rassismus wieder ansprechen. Aber gut, ich sag's vielleicht in der nächsten Folge noch was dazu, wenn ich ihn auch gesehen habe.
Ja, also das nochmal vorweg, also mit all den storytechnischen Problemen, die ich mit dem Film habe, muss ich ja sagen, technisch ist diesem Film absolut nichts vorzuwerfen. Und alleine deswegen muss man diesen Film auch im Kino zu sehen. Also da sind aber sowas von hammergeile Bilder dabei und der Sound ist richtig gut und Kamerafahrten, eins mit Sternchen mal wieder. Also da ist dem Film absolut nichts vorzuwerfen.
Ja, wie gesagt, ich hab Bock drauf.
Und vielleicht für diejenigen, die jetzt den Film schon gesehen haben und vielleicht gehofft haben, dass wir hier jetzt ein bisschen mehr auf die Bedeutung und des Films an sich und was will der Film uns eigentlich sagen, wer darauf gehofft hat, dass wir darauf jetzt eingehen, müssen wir natürlich jetzt leider enttäuschen, aber an dieser Stelle möchte ich auf den YouTube-Kanal Die Filmanalyse verweisen, in der Wolfgang M. Schmidt den Film sehr gut analysiert. Und ja, wer den Film schon gesehen hat und Probleme damit hat, ihn zu interpretieren, einfach mal zwei Klicks weiter nach YouTube und dort sich die 8 Minuten oder so reinziehen und dann ist man ein bisschen schlauer.
Klingt gut.
Ja, genau, den letzten Film, den ich noch vielleicht ganz kurz erwähnen möchte, ist ein Film, den ich zu Hause gesehen habe, und zwar auf Netflix. Es war ein typischer Sonntagnachmittag, ne? Es hat geregnet draußen, was machst du? Klickst du ein bisschen Netflix durch und da habe ich gesehen, hey, da ist ja Fluch der Karibik 5, Salazars Rache.
Oha.
Und als großer Fan des ersten Teils und jemand, der dann die nachfolgenden Filme noch geguckt hat, dachte ich mir so, ja, das kannst du den da ja auch nochmal reinziehen. Und alter Schwede, was für ein Scheißfilm.
Weißt du, dass ich die DVD vom ersten Teil noch bei mir stehen habe von dir?
Echt?
Ja.
Gib mir die mal wieder.
Na, niemals.
Ich meine, und wer hätte gedacht, dass man sagen muss, das ist ein richtiger Kackfilm, wenn in einem Film Javier Bardem mitspielt?
Das ist nämlich das Einzige, was mich in dem Trailer so ein ganz bisschen, als der damals rauskam, angefixt hat. Ich dachte so, boah, vielleicht probieren sie es ja nochmal. Es gibt ja so Filmreihen, die kommen nochmal wieder nach gefühlt 1000 Dingern. Also wenn jetzt Fast and the Furious oder so, da ist ja auch so jetzt der große Hype wieder nach dem 5. oder so gewesen. Ja, werde ich mir vielleicht auch nochmal anschauen, wenn ich ehrlich bin.
Na, jetzt Fluch der Karibik 5.
Ja, genau.
Ja, aber also ist wirklich, wirklich sehr, sehr schlecht. Und parodiert sich eigentlich im Grunde die ganze Zeit nur selber. Ist null unterhaltsam, sieht scheiße aus. Schlechte Schauspieler, nervt einfach. Ja. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Alles klar, also ein klassischer Verriss von den Cinebrüdern für Fluch der Karibik, Salazars Rache heißt der, ne?
Genau.
Ja,
Dead Men Tell No Tales.
Oh, wow, cooler Untertitel. Ja, tut mir leid an alle Fluch der Karibik-Fans da draußen. Ja, kommt bestimmt noch was für euch.
Ja, die sind ja am Überlegen, da jetzt ein Remake rauszumachen, ne? Oder ist glaube ich, schon in Produktion, oder nicht?
Gibt's da schon Casting-Entscheidungen?
Na, ich glaube, der soll auf jeden Fall ohne Johnny Depp sein.
Oh Mann, der Arme.
Ja, der hat ja genug zu tun mit hier Harry Potter.
Erwähnen wir das bitte nicht.
Harry Potter?
Seine Rolle in Fantastische Tierwesen.
Ja. Ja, gut. Das wäre es eigentlich so von mir. Das waren jetzt die Filme, die mir auf jeden Fall jetzt unter den Nägeln brannten, die ich gerne erwähnen wollte. Ja, Nils, wie sieht's denn bei dir aus? Was hast du dir so dir angekickt?
Ja, ich habe auch ein bisschen was gesehen. Ich bin ja im Moment alleine zu Hause. Deswegen habe ich, keine Ahnung, habe volle Kontrolle über meinen Netflix-Account und habe auch ein bisschen abends Zeit, was zu schauen. Ich möchte aber trotzdem über nur drei Sachen reden, wo ich schon ein bisschen länger drüber reden wollte. Und zwar zum einen habe ich im Kino gesehen The Favourite. Ich glaube, der hat den in Deutschen noch einen wunderschönen Untertitel, den ich mal gerade herausfinde. Jedenfalls, Intrige und Irrsinn aus diesem Jahr und ist vor allen Dingen vielleicht bei mehreren Leuten bekannt, weil er wirklich eine fantastische Oscar-Nominierungswelle hinter sich hergezogen hat. Vielleicht kann man da einmal kurz drauf ausgehen. So, er hat viele Nominierungen bekommen. Bester Film, beste Regie, bestes Drehbuch, beste Hauptdarstellerin, beste Nebendarstellerin. Zwei Nominierungen als beste Nebendarstellerin, bessere Kamera, bester Schnitt, bestes Szenenbild, beste Kostüme. Also eine riesen Nominierungswelle. Gewonnen hat er am Ende nur die beste Hauptdarstellerin für Olivia Colman, die nämlich die Hauptrolle als Namensgeber oder als Queen Anne ausfüllt, spielt. Es geht um den englischen Königshof im frühen 18. Jahrhundert. Dort lebt die Königin Anne, die nach dem Tod ihres Mannes und ihrer Kinder zurückgezogen lebt. Sie ist in ihrem Palast nicht eingesperrt, aber schon sehr eingeschränkt. Also sie hat keinen Kontakt zum Volk. Sie ist ein bisschen, man muss es sagen, ein bisschen blöd. Sie ist nicht sehr gebildet, sie kann kaum lesen, sie ist krank, sie ist halt eine ältere Frau. Und sie ist halt in ihrer Politik total abhängig von ihren Hofdamen, die zum einen Sarah Churchill, gespielt von Rachel Weisz, die als erste Hofdame oder Kammerzofe oder sowas alle Fäden in der Hand hält, sie bestimmt den Tagesablauf der Königin, sie bestimmt zu großen Teilen die Politik und selbst der Premierminister und sowas muss quasi an sie herantreten, um wenn er von der Königin irgendwas möchte. Es begibt sich dann so, dass eine junge Verwandte von dieser genannten Sarah Churchill, Abigail Masham, gespielt von Emma Stone, dort im Palast ankommt und am Anfang aufgrund ihrer Verwandtschaft einen kleinen Posten bekommt und sich dann immer weiter hocharbeitet, um eben dann auch im Gefolge der Königin zu arbeiten. Und es, naja, es beginnt ein Wettstreit zwischen diesen beiden Frauen um die Gunst der Königin. Das Ganze spielt vor dem Hintergrund des spanischen Erbfolgekriegs, ist ein Historiendrama. Mir hat der sehr gut gefallen. Ich möchte da vor allen Dingen auf den super genialen Einsatz der Musik, des Tons. Also es hat so eine Kubrick-artige Grundstimmung. Man hat ganz viel so Streicher, die irgendwelche spannenden Momente unterstreichen oder sowas. Des Weiteren ist die Kamera richtig geil. Also diese Einsamkeit in diesem Palast, es wird ganz oft so mit Fischaugen-Objektiven gearbeitet, um so Figuren herauszustellen. Richtig cool. Klar, da gibt es auch manchmal ein paar Szenen, die so offensichtlich an so das gehobene Publikum gerichtet sind. Also meine Freundin meinte die ganze Zeit, ja, wow, die haben jetzt aber wirklich sehr, sehr doll versucht, einen Film fürs Feuilleton zu machen. Und das stimmt auch. Mir hat es aber trotzdem sehr gut gefallen. Daneben ist der Cast richtig geil. Also wirklich, klar, Olivia Colman kannte ich jetzt gar nicht so, hat aber spielt wirklich toll diese wirklich schwierige Rolle. Rachel Rice kennt man. Emma Stone ist ja eh einer meiner Lieblingsschauspielerinnen. Nicholas Hoult, mega cool. Mark Gatiss, den man aus den Sherlock-Filmen, aus der Sherlock-Serie mit Benedict Cumberbatch kennt, der spielt dort den Mycroft Holmes, spielt den Premierminister. Richtig cool. Alles in allem ein geiler Film. Allerdings ist es jetzt auch kein richtig fröhlicher Film. Also der ist, hat nicht unbedingt harte Szenen, aber unangenehme Szenen. Er ist er ist jetzt kein richtiger Blockbuster, hat auch nur 15 Millionen Dollar gekostet, sieht dafür aber fantastisch aus. Also wenn man Bock auf einen anspruchsvollen Film, dann dieses Jahr auf jeden Fall den. Wenn man jetzt sagt, ich habe richtig Bock auf einen Date-Movie, daneben ein bisschen KFC essen oder so, eher nicht so. Christoph, was sagst du dazu?
Ja, ich habe den Film leider nicht gesehen. Ich hatte schon Karten, aber dann musste ich leider krankheitsbedingt absagen.
Interessiert dich sonst sowas in der Art, so Historiendramen, Kostümfilme?
Ja, auf jeden Fall. Ich war auch etwas enttäuscht, dass ich da nicht sehen konnte. Dann habe ich es irgendwie nicht mehr geschafft, aber ich werde mir den dann bald hier nochmal VOD-mäßig reinziehen. Aber du hast ja schon gesagt, er hat den Oscar gekriegt oder war nominiert für beste Kostüme. Mhm. Wer hat denn dieses Jahr dann quasi The Favorite den Oscar weggenommen für beste Kostüme?
Oh, Christoph, du bist aber heute der König der Überleitung. Das möchte ich mal lobend erwähnen. Und zwar hat in der Kategorie beste Kostüme tatsächlich dieses Jahr der Film Black Panther gewonnen. Black Panther, der Marvel-Film über den gleichnamigen Superhelden. Christoph, hast du den gesehen?
Nee, habe ich nicht.
Ach so, aber du hast sicherlich viel davon gehört. Ich dachte, du hättest ihn gesehen.
Ich habe sehr viel. Ich habe sehr viel davon, also darüber gelesen und gehört und mir tausende Kritiken und so dazu reingezogen. Also ich bin etwas im Bilde.
Ja, er hat ja auch Black Panther, es ist vielleicht, also ich meine, jedem sagt der Film was, ist dieses Jahr rausgekommen, erzählt eben die Geschichte von dem Thronfolger T'Chaka, glaube ich, der seinem Vater T'Challa in einem kleinen afrikanischen, aber hochtechnisierten Landes, was sich vor der Außenwelt verborgen hat, beerbt. Die beiden sind das erste Mal aufgetreten in dem Marvel-Film Civil War, Captain America Civil War heißt der, glaube ich. Das ist der in diesem schwarzen Catsuit, der Mann, der so ein bisschen wie so ein Jamaikaner spricht. Darf man das sagen, Christoph?
Jamaikaner?
Ja, der spricht auch so ein bisschen wie so ein Jamaikaner, finde ich. Wie bei Black Bad Boys.
Jetzt T'Challa?
Ja, genau.
Findest du?
Finde ich. Der hat so eine, die Synchronstimme, die synchronisiert auch immer so irgendwelche Jamaikaner.
Okay.
Naja, sei es drum. Jedenfalls es ist einfach die Story ist eigentlich relativ klar. Es geht um den jungen König T'Challa, gespielt von Chadwick Boseman. Er soll auf den Königsthron nachfolgen. Es gibt eine Partei, geführt von einem verborgenen Prinzen quasi, die aber die Politik ändern will. Ja, es kommt dann natürlich über verschiedene Stationen zu einem Konflikt zwischen den beiden. Am Ende gibt es ein Duell. T'Challa verliert oder gewinnt. Mal gucken, ich denke, ihr könnt euch ausmalen, was passiert. Darüber gibt es gar nicht so viel zu reden. Ist ja auch nicht die Stärke der Marvel-Filme. Worüber ich ganz kurz ein bisschen reden möchte, ist zwar die Tatsache, dass er tatsächlich bei den Oscars als bester Film nominiert wurde. Er ist nominiert gewesen für bestes Szenenbild, bestes Kostümdesign, beste Filmmusik, bester Song, bester Tonschnitt, bester Ton. So, hat sogar 3 Auszeichnungen gewonnen. Und Christoph, was hast du dazu gesagt, als du gehört hast, dass er als bester Film nominiert wurde?
Ja, das hatten wir ja auch schon dann auf unserer Instagram-Seite ein bisschen schon kommentiert gehabt. Ich war überrascht, teilweise auch, ja, also konnte es wirklich nicht nachvollziehen, weil ich natürlich selber auch meine Favoriten hatte. Und ich habe ja schon gesagt, ich habe den Film jetzt selber nicht gesehen, aber mit allem, was man hört, gelesen hat und gesehen hat, konnte man nicht davon ausgehen, dass der Film jetzt unbedingt als bester Film nominiert wird. Der war aber super erfolgreich, ne? Also der hat allein in den USA 700 Millionen Dollar eingespielt und weltweit insgesamt fast 1,4 Milliarden. Und ich habe damals schon gesagt, glaubte nicht wirklich, dass das halt eins von diesen so, ja, wir müssen jetzt mal alle ein bisschen diverser werden, ne? Dafür hatten die, glaube ich, Black Clansman nominiert, um quasi den schwarzen Film mit reinzubringen. Und den haben sie nominiert, weil ja vorher die Debatte darüber war, führen wir einen Sonderoscar ein für besonders erfolgreiche Filme. Und es war einer der erfolgreichsten Filme des Jahres 2018. Aber von der Qualität kann ich jetzt auch nicht so viel zu sagen, aber qualitätsmäßig kann da kein Argument dafür gewesen sein.
Ja, und das ist nämlich eine Sache, auf die man eindeutig eingehen muss. Ich finde nämlich, dass der Film überhaupt nicht gut aussieht. Also klar, es ist die schauspielerische Leistung, ist Marvel-typisch vollkommen in Ordnung. Die Charaktere sind auch eigentlich cool. Also gerade der Black Panther selber und seine kleine Schwester, die ja auch beide in Infinity War vorkommen, sind cool, muss man sagen, sind auch sympathisch und so. Man merkt auch, dass sie sympathisch gezeichnet wurden. Also ich finde, es passt nicht immer, dass die so locker sind, obwohl ihre Gesellschaft nicht so locker ist. Aber gut, ich finde aber zwischenzeitlich sind die Effekte wirklich nicht so gut. Ich habe mich gerade am Anfang an, kennst du noch Herkules und Xena, die beiden alten Serien?
Ja, klar.
Ja, also ich habe mich wirklich zwischenzeitlich an solche Episoden erinnert gefühlt. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da, keine Ahnung, ein alter Spießer, aber ich fand das ein bisschen albern, ehrlich gesagt. Und das sage ich in Bezug auf einen, das sage ich, der die Guardians liebt und sprechender Waschbär eine ziemlich große Rolle spielt. Hat mir nicht gefallen. Ich fand auch diese ganze, es gibt da so einen Plot, dass quasi die Macht dieses kleinen Staates dafür benutzt werden soll, jetzt alle Schwarzen auf der Welt zu befreien. Fand ich ein bisschen hohes Ziel. Dann eine weirde Verallgemeinerung von Milliarden von Menschen. Und dann am Ende gibt es so eine Situation, wo er dann in so einem Ghetto in den USA ein Hilfszentrum aufbaut, wo ich so dachte, so, boah, okay. Also ist das jetzt wirklich der erste Anlaufpunkt auf der gesamten Erde, wo du helfen willst? Naja, also ich fand es ein bisschen komisch. Klar, Charaktere sind cool, aber sonst, die Handlung ist Standard, ist in Ordnung alles. Ich fand es von den Effekten ein bisschen blöd, das Finale ist schwach. Ja, ist vielleicht dieser typische Marvel-Fluch, dass der erste Film in einer Reihe nicht so gut ist. Vielleicht wird der nächste super. Auf Black Panther an sich habe ich sonst wohl Bock.
Hast du null Bock gesagt?
Habe ich wohl Bock. Also ich fand den Black Panther selber ganz cool, muss ich sagen.
Ja. Ja gut, der Film hat ja auch eine gefährliche Message, ne? Das heißt gefährlich, aber eine ja, kritikwürdige Message, ne?
Total spaltend, oder? Also auch...
Ja, also es geht ja darum, ne? Also wir sind die Afrikaner aus Wakanda und wir schotten uns lieber ab und das hat uns und dieses Abschotten und nicht mischen mit anderen Kulturen hat uns diesen technologischen Fortschritt gebracht und diesen Wohlstand. Und da habe ich schon auch Artikel drüber gelesen, dass so Bewegungen wie zum Beispiel die Identitären oder so, so einen Film halt total abfeiern und den quasi als Beweis sehen und sagen, ja, guck, abschotten und dann geht es uns allen besser.
Ja, es gibt einen Charakter in dem Film, der ist so eine Art General oder sowas, der sagt wirklich auf die Frage von Black Panther, ob die helfen sollten, sagt er, ja, was sollen wir machen? Sollen wir Flüchtlinge reinlassen? Flüchtlinge bringen ihre Probleme immer gleich mit oder so. Und ich dachte so, was? Das kannst du doch jetzt nicht gerade wirklich gesagt haben. Also, beim besten Willen.
Ja.
Also, und dann aber auch diese Message, ja. dass man dann mit diesen fortschrittlichen Waffen, die man hat, irgendwelche Leute bewaffnen soll, die dann Aufstände anzetteln und sowas. Ich meine, das ist nicht die Agenda des Helden quasi, der versucht das eben zu verhindern. Aber allein, dass es diese Fraktion gibt, fand ich schon, ja, komisch. Also, ich muss mich die ganze Zeit fragen, das kann man natürlich nicht, aber fände ich sowas cool? Also, wenn ich jetzt in Amerika wäre und ein Farbiger?
Ja, das ist die Frage, ne?
Also kommt würde ich mich...
an, was du für eine Einstellung hast.
Ja, keine Ahnung, aber würde ich mich mit so, weiß ich nicht, mit so einem, ja, es ist schwierig. Also, wenn ich jetzt so einen Film über irgendwelche Germanen gucke oder so, die mit Lendenschutz durch die Gegend laufen, denke ich nicht, boah, geil, da würde ich jetzt aber sein.
Ja. Lass uns die Diskussion an dieser Stelle beenden und du hast gesagt, du hast noch einen dritten Film gesehen.
Ja, wo wir bei Marvel sind der uns gleich später ja auch wieder begegnet. Und zwar habe ich Captain Marvel gesehen, der ja auch...
Ah ja, der große Kinostart im März.
Genau, wo wir jetzt von einer heikligen politischen Situation in die nächste direkt starten können. Hast du den gesehen?
Was ist das eigentlich? Das alles heutzutage ist schwierig, ist ein Minenfeld und was soll das? Was soll das? Warum kann man nicht einfach in Ruhe einfach seinen Film gucken und können die Regisseure nicht auch einfach mal ihre Fresse halten und nicht einfach bei Twitter rumtweeten und dann werden sie gefeuert?
Oh ja, Christoph, da muss ich nämlich, ich weiß, du willst es abbrechen, aber ich muss eine Sache noch zu Black Panther sagen, ganz kurz. Und zwar habe ich. Bin ja durchaus Fan davon, wenn es die Möglichkeit bei den Extras gibt, dass man sowas wie eine Einführung des Regisseurs vor dem Film hat, der so ein bisschen erzählt, wie es dazu kam und so. Und das gibt es bei Black Panther eben auch. Und dann erzählt Ryan Coogler eben so ein bisschen was. Und er sagt wirklich, dass er versucht hat, eine Welt zu schaffen oder eine Gesellschaft, die es so eben leider nicht gibt, aber die er gut fände, wenn es gäbe. Also er steht da wirklich hinter dieser Vision, ne? Das muss man wirklich mal sagen. Aber gut, im Gegensatz
zu... Ja, aber, pass mal auf, jetzt wegen Meister der Überleitung. Mhm. Wir können ja viel über Black Panther reden und kritisieren und diskutieren, aber in den Augen von Captain Marvel dürften wir das nicht.
Genau, das ist wirklich eine gute Überleitung, denn gerade Captain Marvel ist...
Lasst uns erstmal über den Film reden und dann darüber, was Brie Larson so von sich gegeben hat.
Ja, oder lass uns das vielleicht einfach streichen, weil ich würde nämlich ganz ehrlich jedem empfehlen, diesen Film zu sehen, ohne sich irgendwelche bescheuerten Artikel über die Aussagen von Brie Larson, die natürlich bescheuert sind, ohne irgendwelche, keine Ahnung, feuilletistischen... Aufsätze darüber, warum dieser Film jetzt besonders divers ist oder das MCU nicht divers oder so. Einfach diesen Film als Marvel-Film gucken. Und das kann man nämlich sehr gut, weil der hat überhaupt nicht diesen politischen Anspruch, der bei Black Panther zumindest zwischendurch durchscheint. Der ist nämlich eine ganz normale die Origin-Geschichte, sagt man ja immer, über Ja, es ist schon der mächtigste Avenger, würde man sagen, nämlich Captain Marvel selbst. Es geht um, wir starten im Weltraum bei den Kree, die man ja aus Guardians of the Galaxy kennt, eine kriegerische Rasse, die eben Krieg mit den, hilf mir Christoph, wie heißen sie?
Skull oder so?
Den Skrull, glaube ich, ne? Es geht jedenfalls um
Skull,
einen Krieg zwischen zwei außerirdischen Rassen.
ja. Ja, Skull heißen die. Die
Ja.
man aus Avengers 1 schon auf jeden Fall kennt.
Ja, ist ja auch cool. Also es
Und
ist.
ist Dingens nicht der Bösewicht aus Thor 2? Ist das nicht ein Skull?
Nein, 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 das ist ein Dunkelelf, Christoph. Von Christopher Eccleston gespielt.
Ja, aber warte mal, was ist hier dieser Terrorist, der so komisch geschminkt ist, der da mit Thanos auch so einen Pakt schließt? Ist das ein Kree oder ist das ein Skrull? Das
Das
ist ein Kree, oder?
ist ein Kree. Das ist ja Ronan der Ankläger oder Ronan the Accuser.
Ja, genau.
Ja, der ist aber aus Guardians of the Galaxy 1.
Ist er nicht aus Thor?
Nee, Thor 2, The Dark World heißt der, glaube ich. Da geht es um so einen Dunkelelfen.
Ah, ja. Okay, gut, weitermachen.
Ja, jedenfalls, dort gibt es die junge Kriegerin Viers, die eben zu, ja, zu diesen, zu einem Kree-Militär, ich glaube Star Force heißt es, also sie gehört zu dem Kree-Militär, die beiden werden auf einen, die wird mit einem Team von Leuten, die man auch schon aus dem Marvel Cinematic Universe kennt, zum Teil auf eine Mission geschickt, die eben, einer davon ist Jon Rock, der von Jude Law gespielt wird, ein Kumpel von ihr quasi, so eine Art Mentor-Vaterfigur. Jedenfalls, die Sache geht schief, sie stürzt auf die Erde ab und ja, muss vor Ort erkennen, dass die Erde so ein bisschen von den Skrull unterwandert wird. Und arbeitet da mit dem jungen Agent Fury zusammen, den man ja auch ist, gespielt von, wie heißt der gute Mann noch?
Samuel Jackson.
Samuel L. Jackson. Sie beiden tun sich zusammen, es gibt so eine Art Buddy-Cop. Ja, Film
So ein
daraus.
bisschen Roadmovie, ne?
Ja, oder so. Ja. Jedenfalls entdecken sie dann eben diese Verschwörung der Skrull, bekämpfen das. Es gibt einen schönen Twist. Nebenbei wird noch ihre eigentliche Herkunft, denn natürlich ist ihre echte Herkunft nicht die gleiche, wie sie annimmt. Sie hat so Flashbacks. Das Ganze wird geklärt und am Ende haben wir Captain Marvel. Möchtest du der Handlung noch was hinzufügen, Christoph?
Nee, eigentlich nicht. Das ist ja auch im Prinzip so die Handlung.
Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, es war wirklich ein ganz sympathischer, nicht besonders aufregender, aber grundsolider Marvel-Film. Also ich finde, er hat schon Ähnlichkeiten auch mit Captain America 1. Mir hat er ehrlich gesagt wirklich gut gefallen. Und das, obwohl ich von allen Leuten gehört habe, dass er scheiße ist, dass er ätzend politisch korrekt ist. All diese Dinge habe ich gehört und deswegen bin ich natürlich mit einer geringen Erwartung an den Film da reingegangen. Aber ich muss sagen, mir hat er gefallen. Ich fand den Anfang auf der Kree-Welt interessant, weil man die Kree ja sonst immer nur als Bösewichte kennengelernt hat. Ich mochte den Part auf der Erde. Ich fand die Charaktere auf der Erde super cool. Der junge Nick Fury hat mir richtig gut gefallen. Brie Larson hat diese Art von Captain Marvel wirklich gut eingefangen. Ich kann da ehrlich gesagt nicht viel Negatives dran finden. Christoph, du siehst das, glaube ich, anders, oder?
Ja, und ich bin also doch sehr überrascht gegenüber deiner Einschätzung. Also mir hat der Film aber mal sowas von gar nicht gefallen. Der ist erst einmal, um das Wichtigste zu nennen, rotzenlangweilig. Also ich bin fast bei eingeschlafen. Und also er ist auf jeden Fall in der Marvel-Filmliste im unteren Drittel und in diesem unteren Drittel nochmal im unteren Drittel. Also er ist wirklich richtig langweilig. Am meisten hat mich eigentlich tatsächlich Brie Larson gestört und also der Charakter, Captain Marvel oder also wie ist der richtige Name? Carol Danvers, genau.
Genau.
Carol Danvers, die das Ganze wirklich über die 120 plus x Minuten mit einer Arroganz spielt und also der Charakter bleibt komplett eindimensional. Er ist also einfach arrogant, unsympathisch, man möchte irgendwie, man findet sie null cool, obwohl sie halt so diese taffe, coole Frau irgendwie rüberbringen will, hat das bei mir also überhaupt nicht funktioniert. Die Geschichte ist einfach so wie eigentlich bei jedem Marvel-Film auch sehr, sehr einfach gestrickt. Positiv möchte ich vielleicht anmerken, der Twist hat mir gut gefallen, den fand ich ganz angenehm irgendwie.
Aber jetzt, Christoph, da muss ich mal kurz einhaken.
Oder vielleicht doch, was?
Wir beide kennen ja auch so ein bisschen jetzt, also nicht komplett, aber man kennt ja schon auch die Kree aus ein paar Comics. Hast du wirklich geglaubt, die sind jetzt die Guten?
Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Also natürlich kann man den Film oder diesen Twist kann man schon 20 Minuten vorher kommen sehen. Trotzdem hat er mir auch an der Stelle, wo er eingeführt wird, gefallen.
Ja, mir hat er hauptsächlich gefallen, weil ja Ben Mendelsohn, den ich ja vor allen Dingen in Rogue One, wo er Director Krennic spielt, richtig cool finde. Er trägt ja diesen Twist. Weißt du, er spielt ja Talos, diesen Gegenspieler erst.
Ja.
Hat mir das gefallen, aber ich weiß nicht, ich war davon überhaupt, ich habe nur die ganze Zeit darauf gewartet, wann es jetzt kommt, weil man kennt ja aus Guardians, dass die Kree eben die Bösen sind. Also, das hat mich null überrascht jetzt.
Ja gut, sei es drum, da reagiert ja dann auch immer jeder anders irgendwie drauf. Aber ich fand auch, die Effekte sahen richtig scheiße aus. Und was mich dann auch dann nochmal gestört hat, war so dieses, gerade so am Ende, wo sie dann irgendwie ihre vollständige Superkräfte irgendwie dann anscheinend irgendwie entwickelt hat oder auf die zurückgreifen kann, wobei ich da auch nicht so sicher war, warum kann sie das jetzt? Warum kann sie jetzt auf einmal fliegen? Was sind das eigentlich die ganze Zeit für so komische Blitze, die da aus ihrer Hand kommen? Also und auf einmal leuchten da ihre Augen, auf einmal ist hier so ein merkwürdiger Helm auf, wo kommt der jetzt auf einmal her? Dann das typische Superman-Problem, die scheint ja total overpowered zu sein. Also deswegen auch schon ein total uninteressanter Charakter. Von mir gibt es für diesen Film also eher eine Warnung. Also das ist verschwendete Lebenszeit. Man muss da auch keine Angst haben, also sich da irgendwie was zu verpassen und oh mein Gott, verstehe ich vielleicht die Anspielung in Endgame nicht. Also nada, wirklich, da braucht man gar keine Angst haben. Der Film steuert eigentlich nichts zum Kanon irgendwie bei.
Ja, das stimmt. Der ist, wie gesagt.
Und vielleicht nochmal zum Thema dann hier Political Correctness. Fand ich nämlich gar nicht, dass der da so drauf aus war. Und mich hat sogar mehr so gestört. Ich hatte das Gefühl, der wollte ein bisschen mit der Erwartungshaltung spielen. Oh ja, erster weiblicher Superheld in einer Hauptrolle und bla bla bla. Was soll ich sagen? Da erwarten bestimmt die Leute, dass hier viele, viele Referenzen kommen, viele Anspielungen. Und jetzt verarschen die mal ein bisschen. Ich hatte so ein bisschen gefühlt, die parodieren das Ganze sogar ein bisschen. Zum Beispiel in der einen Szene, wenn sie dann alle platt macht und dazu I'm Just a Girl kommt.
Ja, stimmt.
Das kann ja nicht ernst, das kann halt nicht ernst gemeint sein. Und da muss ich sagen, da ist so ein Film wie Wonder Woman, der macht das wesentlich smarter und viel besser.
Ja, also da muss ich auch sagen, Wonder Woman ist, wenn man jetzt die beiden Filme vergleicht, der deutlich stärkere Film, auf jeden Fall, ja, finde ich auch.
Ja. Nichtsdestotrotz, der Film hat aktuell, also der kratzt an der Milliarde, der steht jetzt weltweit bei 946 Millionen.
Krass.
Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Wie gesagt, ich kann mich dieser ganz negativen Meinung nicht so anschließen. Ich finde zum Beispiel die Effekte tatsächlich wirklich gut und ich mochte dieses diesen comicartigen Look, mag ich ja schon bei den Guardians-Filmen. Ich fand es bei Vision irgendwie cool. Und also wenn sie dann ihre Kraft hat und dann glüht sie so, boah, ich fand das schon cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde mich aber anschließen, dass ihr Charakter ein bisschen komisch ist. Weil einerseits ist sie so diese Verletzliche, weiß nicht, wer sie ist. Andererseits ist sie aber auch total tough und so. Fast schon ein bisschen frech. Aber das passt dann halt nicht, genau. wenn sie irgendwie nicht weiß, wer sie ist. Verstehst du, was ich meine?
Genau.
Das stimmt.
Und sie scheint ja auch irgendwie null Empathie zu zeigen für andere Menschen. Wobei ich da aber auch schon gelesen habe, das passt dann, das ist schon sehr an der Comic-Vorlage dran. Ne? Also, was dann auch nämlich ein bisschen erklärt, warum sie erst jetzt quasi auftaucht und sich vorher nur, also vorher einen Scheiß in die Erde gekümmert hat.
Ja, das muss ich mal ganz kurz sagen, das fand ich einfach eine richtig logische und okay Lösung. Also ich habe da irgendwie, ich weiß gar nicht, warum ich darauf nicht gekommen bin.
Aber ganz ehrlich, was ist denn ein Notfall?
Wenn die Hälfte der Universalbevölkerung aufgelöst wurde.
Ach so, aber wenn so ein supermächtiges Raumschiff auf New York zu steuern, das ist kein super krasser Notfall?
Nee, das betrifft ja nur die Erde.
Ah ja.
Ne? Also.
Ja, ich weiß nicht. Also ich fand das ein bisschen schwierig. Und das Problem ist halt, ich sehe auch die Notwendigkeit dieses Films einfach auch nicht, weil halt für mich da einfach viel zu wenig Charakterentwicklung zu sehen ist. Ich hatte irgendwie das Gefühl, die wollten nochmal, weißt du, das Konto auffüllen oder ich weiß nicht, warum sie diesen Film jetzt noch dazwischen geschoben haben. Also es hätte ja gereicht, den jetzt in Endgame 15 Minuten lang kurz einzuführen und danach einen Origin-Film rauszubringen oder so. Dann wäre es vielleicht noch interessanter gewesen.
Und man
aber wenn ich jetzt schon den Trailer zu Endgame gesehen habe, ne, dann wird es ja auch nicht besser. Die Szene, wenn Thor da seinen Hammer oder seine Axt, ich habe da gleich drauf geachtet, was das ist, holt und sie dann überhaupt nicht zuckt und die weiter in die Augen guckt und wieder dieses arrogante Grundgrinsen drauf hat, dann habe ich schon wieder zu viel gekriegt.
Ja, habe ich ja nicht gesehen, den Trailer.
Und
ich ja
an alle Hater jetzt da draußen, nein, das hat nichts damit zu tun, dass ich Angst habe vor starken Frauen. Ist doch Bullshit so, nein, aber die wirkt einfach nicht sympathisch.
Ja, da muss man, also lass uns das ganz kurz halten, aber da ist vielleicht auch jetzt das Brie Larson aufgrund ihrer Aussagen eben nicht sonderlich sympathisch wirkt. Scheint da schon ein bisschen durch vielleicht, oder?
Also ich muss dazu sagen, ich habe mich mit der ganzen Thematik erst damit beschäftigt, nachdem ich den Film geguckt habe.
Naja, okay. Gut.
Ja, und ich mag ja Brie Larson, das habe ich ja schon häufiger mal erwähnt.
Ja, also ich finde die eigentlich auch ganz cool. Ich bin jetzt aber auch jetzt kein...
Sie hat ja auch mit manchem recht.
Ja, mag ja sein. Also, naja, ich weiß nicht. Also, ich bin jetzt auch... Ich fand die in den Comics auch immer schon ein bisschen... Ja, so... Wie soll ich das sagen? So, die ist so aus dem Nichts gekommen und dann plötzlich so der große Boss. Und das scheint sich ja jetzt in den Avengers-Filmen auch so abzuzeichnen. Also ich hätte zum Beispiel, da würde ich, also ich glaube, wenn es jetzt um weibliche Superhelden geht, dann hätte ich mir lieber so einen Spionagefilm mit Black Widow noch gehabt oder eben ein Nebula-Film, das wäre mal was, aber gut, gebraucht hätte ich den jetzt auch nicht, nichtsdestotrotz finde ich ihn nicht so schlecht, aber es ist ja ganz gut, wenn wir uns auch mal nicht so einig sind, dann könnt ihr ja irgendwie, wenn ihr Bock drauf habt, dann geht rein und guckt, ob ihr euch Porsche anschließen könnt oder mir, oder ihr wartet, bis er bei Netflix ist oder beim neuen Disney-Streaming-Dienst, wenn ihr so viel Geld habt.
Also bei 1 Milliarde Dollar weltweit ist die Wahrscheinlichkeit eher groß, dass die meisten unserer Zuhörer den Film schon gesehen haben. Oder
ja, vielleicht auch so. Dann könnt ihr ja schreiben, ob wem ihr euch anschließen würdet. Ja, aber bitte sachlich bleiben, ne? Wir sind ja alles Freunde.
Ja. Genau. So, was steht als nächstes an? Das war jetzt eigentlich so die Filme, die wir so für den März jetzt besprechen wollten.
Ja, super, wir haben auch schon wieder eine Stunde rum, das lieben die Leute.
Ja, aber die Leute hören uns ja, ihr hört uns ja, weil ihr wissen wollt, welche Filme kann ich mir angucken und welche kann ich besser bleiben lassen.
Ja, ich habe auch schon gehört, dass die Leute einfach gern unser Gebrabbel hören.
Ja, das habe ich noch nicht gehört.
Ja, es ist wahrscheinlich eher so meine Fanbase.
Ja, in Berlin sind die Leute auch ein bisschen anders.
Das stimmt, da geht es eher um, weißt du, um diesen Buddy Talk. Christoph, ich habe gehört in unserem Vorgespräch, du hast einen Film gesehen und das hat dich auf das Thema Remakes aufmerksam gemacht. Möchtest du was dazu sagen?
Genau, und zwar habe ich mir, ich glaube, es war sogar der gleiche Tag, an dem ich Fluch der Karibik 5 gesehen habe.
Ach du Schande.
Habe ich mir The Mummy angeguckt, also das Remake des 2001er oder 1999er irgendwie so, Remakes des 1932er, was weiß ich, Films Die Mumie aus dem Hause Universal.
99, hast recht.
Ja, in der 99er-Version noch mit Brendan Fraser in der Hauptrolle. Und jetzt 2017 hat Tom Cruise die Hauptrolle übernommen. Und genau, es ist halt die altbekannte Monster-Story, eine alte ägyptische Halbgöttin will zurückkehren und die Erde sich untertan machen, und mittendrin ist ein tollkühner Abenteurer involviert, hier in der Rolle des Tom Cruise, oder den Tom Cruise hat verkörpert. Und es sollte der Auftakt sein zum groß angekündigten Dark Universe. Ne? Wenn wir ganz kurz einen Diskurs machen, oder Exkurs. Die Universal Studios haben ja in den 30er und 40er Jahren viele Monsterfilme rausgebracht. Ne? Dazu gehört Der Glöckner von Notre Dame, Frankenstein, Die Mumie, Der Unsichtbare. Ist nicht auch dieses komische Sumpfmonster auch von denen? Mhm. Genau. Hauptsächlich bekannt sind diese alten Schinken natürlich durch Boris Karloff, ne, der viele, viele Monster gespielt hat, berühmt geworden, glaube ich, durch seine Darstellung des Frankenstein, also Frankensteins Monster. Genau, dann hat sich jetzt mal irgendwann 2015, 16 sich Universal gedacht, bringen wir doch mal die alten Schinken raus, legen sie neu auf und machen das Ganze doch mal in so einem Shared Universe, so wie es Marvel tut, beziehungsweise Disney. Dann haben sie also The Mummy produziert und der Film ist gnadenlos gescheitert. Und wenn man sich den Film anguckt, dann weiß man auch warum. Wobei ich den Film jetzt gar nicht so schlecht finde, also ich würde den auf dieser Letterboxd-Skala, habe ich den euch 3 Sterne gegeben, der macht aber so diese, der macht typische Fehler, die dann gerade so in der Mitte des Films kommen, wo dann auch einfach viel zu viel wieder eingeführt wird und aufgebaut wird. Da ist auf einmal Russell Crowe als Mr. Hyde. Nee, dann ist er, Dr. Jekyll ist der Mann, ne? Also der Mensch.
Genau.
Ja, Dr. Jekyll. Da wird das irgendwie angedeutet, oh ja, es ist hier, ne, Dr. Jekyll halt, und dann kommt da Mr. Hyde irgendwie raus. Und da wird da so eine komische Organisation drauf ausgebaut. Man ist einfach erschlagen mit Informationen und die eigentliche Handlung fällt irgendwie ab. Genau deswegen ist der Film wahrscheinlich auch so krass gescheitert und dann hat Universal da wieder Abstand von genommen und dieses Dark Universe auch schnell wieder eingestampft.
Ja, man kann ja mal ganz kurz so ein paar Daten vorlagen. Er hat bei Rotten Tomatoes eine positive Wertung von nur 15%. Also zumindest bei den Kritikern war er also unten durch.
Mhm. Ja, genau. Und in dem Zuge haben wir uns gedacht, können wir ja generell mal vielleicht auch über diese beiden Aspekte reden. Vielleicht das eine, was ja durch den Marvel-Erfolg, das muss man so klar sagen, jetzt viele Studios versuchen, sich so ein Shared Universe irgendwie aufzubauen. Was halten wir davon? Was muss vielleicht getan werden, damit das auch erfolgreich ist? Und auf der anderen Seite, was ist eigentlich mit Remakes? Nils, womit möchtest du starten?
Ja, lass uns mal kurz auf dieses Phänomen des Remakes eingehen. Und da möchte ich kurz vorweg schicken, dass ich mich sehr auf den Film Die Mumie gefreut habe, also den von 2017. Denn ich bin ein ganz bisschen ein Fan von dem alten Schinken, also den von Mumie und Die Mumie kehrt zurück. Die habe ich sogar beide mir letztens auf DVD gekauft, zusammen noch mit dem dritten Teil der Rückkehr des Drachenkaisers, heißt sie, glaube ich. Und klar, die sind echt mittlerweile trashig. Also die nehmen sich selber echt ganz schön ernst, haben dafür aber wirklich fast schon komödiantisches CGI, dazu Kostüme aus der Fundushölle. Also wirklich, es grenzt ans Alberne. Aber gleichzeitig, finde ich, ist ein großer Mangel, das habe ich häufiger schon mal erwähnt, es gibt einfach keine vernünftigen Abenteuerfilme mehr. Weißt du, so richtige Indiana Jones Quartermain-Schinken. Sowas gibt's einfach nicht mehr. Weißt du, so so ein bisschen, ja, einfach so wie Jurassic World 1 war, ja, aber auch nicht so richtig. Also es gibt einfach keine richtig schönen Abenteuerfilme mehr. Und da war, in meiner Kindheit fand ich Die Mumie richtig geil. Also es war ein richtig guter Film. Und ich habe jetzt gesagt, boah, geil.
Ja, ich schließe mich an, ja.
Ein guter Film, ne? Also ist ja auch mit Rachel Weisz, ist ja heute Oscar-Nominierte. Gut, Brandon Fraser, man weiß nicht, was er macht, aber gut. Nix. Ja, dementsprechend, ich hatte mich drauf gefreut. Aber der Film an sich, ich finde den richtig kacke. Ich bin nach der Hälfte habe ich irgendwie ausgestiegen, habe mir den noch zu Ende reingezogen, aber dabei aufs Handy geglotzt. Fand ich richtig blöd. Ja, gibt es, wo man jetzt sagt, das ist ein gescheitertes Remake, gibt es ein Remake, wo du sagst, richtig geil, das hat sich gelohnt? Ich habe nämlich eins und jetzt vielleicht sogar einen zweiten.
Oh, sehr spontane Frage. Sag du mal erst.
Ich würde gerne das Remake von S, was ja letztes Jahr ziemlich durch die Decke gegangen ist, aufführen. Und das war doch geil, oder nicht?
Ja, doch, hat mir auch sehr gut gefallen. Vor allen Dingen, wenn man sich mal den, das ist ja auch ein Fernsehfilm, das darf man aber nicht vergessen.
Der erste,
Der Film da aus, von 1990. Und der ist halt kein guter Film, es sind grottenschlechte Schauspieler, das Setdesign sieht scheiße aus. Aber für mich immer noch der größte Kritikpunkt war damals schon, als ich dann das Remake gesehen habe, irgendwie habe ich mich dann trotzdem an der Verkörperung von Pennywise einfach gestört. Also da hat das, der Fernsehfilm hat, Tim Curry ist das ja, glaube ich, hat da ja einfach, also Pennywise wesentlich besser dargestellt.
Würdest du denn jetzt davon generell ableiten, dass wenn man jetzt Filme hat, die vielleicht aufgrund ihrer Produktion, ihres Produktionszeit oder damals Budgetbeschränkungen, aber eine gute Story hatten, ich würde nämlich sagen, für solche Filme ist eine Remake perfekt. Und dann sogar vielleicht ein 1:1 Remake.
Ja, klar. Ne? Also ich meine, Remakes haben vielleicht einen schlechten Ruf, sind sie aber ja per se erstmal nicht, ne? Und das ist auch irgendwie keine, kein Phänomen, was vielleicht in den letzten 20 Jahren ist aufgetreten ist. Ja? Vielleicht ein kleiner Funfact, was das vielleicht von euch nicht wissen. Der einer der größten Filme aller Zeiten, Ben Hur, von 1950, Schlag mich tot, ist selber ein Remake. Ja.
Interessant.
Ich glaube sogar, ein Remake eines Remakes. Also der Original Ben Hur ist irgendwie von 1912.
Krass.
Ja. Und deswegen kann man erstmal daraus nicht ableiten, dass A, Remakes was Modernes sind und B, Remakes tendenziell schlecht sind. Manchmal hat man aber das Gefühl, bei besonders guten Filmen natürlich, warum braucht es da jetzt das Remake? Und da ist natürlich stehen natürlich Profitgründe stehen immer im Vordergrund, aber wollen sie es vormachen. Aber da natürlich ganz besonders. Ne?
Ja gut, aber es ist ja so.
Bei so einem Film wie S hat man sich natürlich gedacht, okay, das ist eine sehr schöne Buchvorlage. aber das können wir jetzt nochmal besser. Und da hat es sich natürlich gelohnt.
Ich wollte gerade sagen, das Problem, also die, was mir einfach, was die Hauptaussage ist, dass ich nicht gegen Remakes bin, ist, sie nehmen einem nichts weg. Also es ist ja so, wir haben den alten S-Film, wer den geil findet. Wir haben den alten A Star Is Born Film, wenn das überhaupt ein richtiges Remake ist. Oder wir haben den alten König der Löwen Film, der jetzt kommt. Also nichts davon wird einem genommen. Ich meine, man hat vielleicht mal die Situation, dass man sagen muss, ah, der alte oder so. Weißt du, wenn man sagt, oh, mein Lieblingsfilm ist König der Löwen, und dann sagt er, oh ja, den fand ich auch geil, dann fährst du im Kino und sagst du, nee, ich meine den alten. Aber das ist doch nicht schlimm.
Ja, gut, das ist natürlich Quatsch, wenn man das sagt so, dass, ich meine, das ist ja nicht so wie bei Star Wars, wo eine kontinuierliche Geschichte erzählt wird, und wenn da halt so eine Scheiße wie Episode 8 bei rauskommt, dann zerstört das natürlich meine Kindheit.
Amen.
Aber bei Remakes ist es natürlich jetzt nicht so, weil ich kann den ja einfach ignorieren. Das Problem, was ich aber damit habe, ist, dass Remakes mittlerweile so einen großen, also oder Remakes oder halt so, ja, Neuerzählung, also A Star Is Born wäre ja zum Beispiel ein gutes Beispiel einfach für Neuinterpretation. Das nimmt mittlerweile am Kinomarkt so einen großen Platz ein, dass halt wirklich intelligente, kreative Filmideen einfach nicht mehr umgesetzt werden. Wann hast du das letzte Mal einen Film gesehen, wo, den du richtig gut fandest und wo sich dann später rausgestellt hat, dass der nicht auf einem, also dass es kein Remake ist und auch nicht auf irgendeinem erfolgreichen Roman oder so aufbaut?
The Favorite.
Touché.
Na klar, aber ich habe natürlich davor auch eine halbe Stunde über Marvel-Filme geredet, die ja im Prinzip alles Adaptionen sind von Comicbüchern.
Ja, genau.
Ja, ich sehe das immer so, ich habe so viele geile Filme, die ich aus meiner Kindheit habe, wo ich so denke so, oh bitte ey, den nochmal, gib den 200 Millionen Euro, Dollar, und dann nochmal in richtig geil. Weißt du? Also, ich lese immer wieder davon, aber es kommt leider nicht, aber großer, wirklich einer meiner Lieblingsfilme ist Starship Troopers von Paul Verhoeven. Ja. Ich liebe die Buchvorlage, also klar, es ist auch schon adaptiertes Drehbuch, aber lose daran orientiert, von Robert A. Heinlein. Richtig geiler Film, ja, es ist so eine Art Faschismus-Satire gepaart mit Soldatengeschichte über einen Krieg gegen spinnenartige Aliens. So geil. Also wirklich, den Film kann ich immer wieder gucken. Aber er ist natürlich aus den frühen 2000ern.
90er, glaube ich.
Also er sieht dafür wirklich gut aus. Aber wenn ich mir vorstelle, dass den nochmal in einem modernen Budget mit richtig guten Schauspielern. Boah, also da hätte ich Bock drauf. Aber
meinst du nicht, dass da, ich meine, Starship Troopers ist ja deswegen so charmant, weil er eben diesen trashigen Look hat.
Aber der war doch 1997, ich habe eben nachgeguckt, da war das kein trashiger Look, das war State of the Art. Also der... Oh, also 97.
Ja, aber auch dieses ganze, also teilweise ja schon Overacting und so, das gehört ja irgendwie alles dazu.
Na klar, das ist ja auch okay. Ich finde die satirischen Sachen.
Und so diese ganzen Videosequenzen, die dann so einführen.
Ja, das stimmt. Na klar, das ist alles so ein bisschen Zeitgeist auch. Aber das kann man ja beibehalten.
Also das ist für mich ein Beispiel, wo ich sagen würde, nee, da bräuchte ich jetzt kein Hochglanz-Remake von.
Oh, ich weiß nicht. Also Doch, also das wäre jetzt einer der Punkte, wo ich denke, da ist es okay. Und das ist doch nicht schlimm, weil du hast ja den alten Film. Wenn der kacke ist, ich meine, Robocop ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm, das Remake. Aber, was machst du da, Chrisse?
Ich mach nichts, was machst du?
Achso, irgendwas war gerade laut. Ist doch okay, die alten Robocop-Filme sind doch noch da.
Ja, wie gesagt, man hat immer die Möglichkeit, aber man kann sich ja trotzdem sagen, ja, aber es muss halt nicht sein. Weil es ist ja trotzdem Geld, was da reinfließt, Ressourcen, die dann irgendwie fehlen für andere geilere Projekte.
Ja, das stimmt. Da ist jetzt so Henne-und-Ei-Problem. Es ist aber auch so, dass eben viele Geschichten auch erzählt sind, ne? Also, ja. Es stimmt natürlich, es nimmt Budget weg, nimmt natürlich auch einfach Startplätze weg, für jetzt andere Projekte, aber das kannst du doch auch jetzt über die Superheldenfilme sagen. Die nehmen ja auch die Hälfte der Kinos.
Ja, aber das ist ja genau das Problem. Das habe ich ja, glaube ich, auch schon mal erzählt, als ich Werk ohne Auto gesehen habe, mit anschließender Diskussion mit hier Florian von Donnersmarck. Da hat er halt auch gesagt, so, ja, ich hoffe, der Film wird erfolgreich, weil wenn er nicht erfolgreich ist, dann kann er halt solche Filme auch nicht mehr machen. Und er hat halt auch ganz klar gesagt, so, alle Kinogänger, Filmliebhaber müssen sich halt jetzt irgendwann mal die Frage stellen, wollen wir das Kino den Superhelden und Fast and Furious überlassen? Oder supporten wir weiter solche Produktionen? Um ein bisschen mehr Vielfältigkeit in die Kinolandschaft zu bringen.
Ja, na klar. Ja,
ich meine, das Problem siehst du ja schon in so einem Mikrokosmos, bestes Beispiel Marvel. Ne? Jeder Marvel-Film ist gleich. So, ne? Die haben halt ihre Algorithmen, die werten halt das Zuschauerverhalten aus. Ist ja nicht nur bei Filmen, ist ja bei Serien genauso.
Ja.
Und dann wird da immer eine Soße von produziert.
Ja, also Marvel-Filme sind nicht alle gleich, Christoph, weil wenn du Meisterwerke...
Netflix. Habe ich Marvel gesagt?
Ja. Aber...
Ich meinte Netflix.
Ja, klar, aber es ist ja trotzdem, gerade bei Netflix hast du doch so viel Raum. Wenn es nicht so wäre, dann wäre doch nicht sowas wie Love, Death and Robots jetzt plötzlich aus dem Nichts. Das war sicherlich sauteuer und ist ein Mega-Erfolg und das basiert auf gar nichts.
Ja, natürlich gibt es immer mal wieder so Ausreißer. Aber so 80% von dem, was du auf Netflix zur Verfügung hast, ist halt Rotze.
Oder alt.
Ja. Ja gut, lass uns also die Diskussion an der Stelle jetzt beenden. Also Remakes kann man gut finden. Gibt gute Beispiele dafür. Manchmal macht es auch einfach Sinn. Manchmal kann man es auch lassen. Mir fällt gerade nochmal spontan ein, das Planet der Affen Remake mit Matt Damon.
Alter, jau, das war richtig scheiße.
Ja.
Ja, klar. Ich bin ja auch nicht bei allen dafür. Es geht gerade eher darum, wenn es eben Filme drunter leiden, dass sie eben vielleicht nicht das Budget hatten oder so, dann finde ich, kann man das schon mal machen. Ich würde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ich brauche ein Goodfellas Remake oder sowas oder sowas.
Ja, natürlich. Ne? Da würde auch kein Studio der Welt auf die Idee kommen.
Was hältst du denn von, das muss ich jetzt gerade spontan immer machen, vielleicht auch nur 1, 2, 3 Sätze, was hältst du denn von an so Spätfortsetzungen? Ist das vielleicht eine Sache, auf die gehen ja die gleichen Kritikpunkte, die wir haben. Sie nehmen Geld weg, Zeit weg, Kinosäle weg. Wenn man jetzt zum Beispiel sowas wie Blade Runner 2049 sich anschaut. Ist das besser, schlechter?
Ja, kann man nicht sagen. Ne? Es ist auch immer wieder filmabhängig. Aber zum Beispiel Blade Runner, ein gutes Beispiel, war saugeil. Oder halt aber auch Rocky, ne? Also einmal Rocky Balboa, der ja bestimmt 20 Jahre, wenn nicht sogar 25 Jahre nach Rocky 5 kam. Und dann die Creed-Filme.
Ja, stimmt.
Also sehr gute Beispiele für ja sehr erfolgreiche Spätfortsetzungen.
Ja, also jetzt, wo wir die aufzählen, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich doch eher positiv eingestellt. Also gerade jetzt Blade Runner, Creed, das sind schon gute Sachen. Es gibt allerdings auch Gurken. Also die Terminator-Fortsetzungen sind unter aller Kanone. Ja, gut, Christoph. Dann würde ich jetzt ganz gerne nochmal deine Meinung hören, ob es denn cool ist, wenn Filme oder Filmreihen zu einem Cinematic Universe hochgestuft werden.
Ja, finde ich eigentlich kacke.
Einfach so?
Finde ich kacke, weil das so eine... Ja, ich finde das blöd, weil das so eine... Weil ich dann immer nur einen Film gucke und ich denke mir dann so... Also ich habe dann nicht so dieses abschließende Gefühl, so, ne? So, jetzt ist Feierabend, Schluss und schön und gut. Danke für die 100 Minuten. Ne? Und dann immer so, es geht immer weiter und weiter und ja, und ich habe auch immer keinen Bock, mich da noch weiter mit zu beschäftigen und drüber nachzudenken. Und dann ist auch dieses so, gerade jetzt nach Infinity War das Ende, das war so, ja, es hat mich halt mit so einem leeren Gefühl irgendwie zurückgelassen und das nervt mich dann halt auch irgendwie, ne? Mhm. Dazu muss man aber sagen, man lebt halt in einem im seriellen Zeitalter, also alles muss jetzt irgendwie aufeinander aufbauen und verschachtelt sein und irgendwie cool sein und super komplex sein und dadurch halt so eine gewisse Coolness haben und dann baut man sich eine Fanbase auf. Aber gerade dadurch wird das Ganze halt auch wieder so elitär, ne? Weil jemand, der halt einen Film mal nicht gesehen hat, der gehört nicht mehr dazu, ne? Und der ist nicht mehr Teil unserer Gemeinschaft. Deswegen habe ich so meine Probleme mit Shared Universe.
Würdest du sagen, dass es jetzt, keine Ahnung, in dem Sinne eine Krise davon gibt, wenn man jetzt sagt, das Dark Universe ist abgeblasen, der Versuch von Star Wars ein Cinematic Universe aufzubauen, ist jetzt mit den Anthology-Filmen auch abgeblasen? Würdest du sagen,
dass... Ja gut, also Star Wars war ja immer schon ein in sich geschlossenes Universum.
Ja gut, aber jetzt die ganzen, wie heißt es denn, Star Wars Story Filme sind jetzt wieder abgeblasen. Jetzt ist es nur wieder eine Filmreihe.
Ja. Ja gut, müsste man definieren, was jetzt so ein Cinematic Universe ist und was eine Filmreihe ist, ne?
Ja, ich würde schon.
Naja gut, egal. Auf jeden Fall, klar, aber vielleicht ein anderes gutes Beispiel wäre ja auch DC, ne? Die sich ja auch so ein bisschen von ihrem Extended Universe auch verabschiedet haben.
Und seitdem die es gelassen haben, Aquaman fand ich richtig gut.
Ja, der war okay, auf jeden Fall.
Ja, also da muss man sagen, ein kleines lustiges Detail, das mir jetzt gestern, als ich Black Panther geguckt habe, aufgefallen, dass Michael B. Jordan spielt ja in Black Panther mit und spielt in Aquaman den Black Manta. Das ist ja super witzig.
Ja, nee. Witzig.
Gut, Freunde da draußen, schreibt mal, ob ihr das lustig findet. Ich schon. Christoph ist ja eher so ein grummeliger Mensch.
Ja.
Liegt wahrscheinlich an deinem Alter.
Ja, ich habe einfach miese Zeiten.
Ach so, hast du nur noch Freeway-Cola?
Ach, ja.
Oh Mann, ist es wieder gerade so, also musst du Baguette essen? Nee, Kräuterbaguette?
Unter anderem, ja.
Okay. Dann,
irgendwas wollte ich nur sagen. Also, wie gesagt, Marvel hat das halt gut hingekriegt, will ich gar nicht so sagen, waren aber auch natürlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und es ist natürlich nachvollziehbar, dass dann da andere Studios auf den Zug mit aufspringen wollen. Aber es muss ja auch irgendwie Grund dafür geben, dass das irgendwie bei den anderen Studios nicht so richtig klappen will. Aber die Frage können wir jetzt natürlich auch nicht weiter diskutieren, das würde jetzt auch den Rahmen sprengen.
Ja, das stimmt. Ich möchte ganz kurz noch sagen, dass ich es im Prinzip erstmal eine schöne Sache finde, wenn es Querverweise gibt. Also da ist jetzt nichts gegen einzuwenden. Es ist nur so, dass wenn es halt über den Film drüber gestülpt wird, wie es eben bei dem von mir ja durchaus geschätzten Batman vs. Superman so ist, also dass man das Gefühl hat, es gab einen Film. Und dann gab es noch die Anweisung, aber du musst neben deiner Geschichte auch noch kurz, weißt du, die Einführung für das und das und das und das bringen. Dann finde ich das halt doof. So wie es jetzt bei Kong Skull Island war, dass du das in so einer After-Credit-Scene so ein bisschen so angeteasert wirst, finde ich nicht so schlimm.
Was ist das für eine Geige, die da im Hintergrund spielt?
Keine Ahnung. Ist ja gruselig.
Ist ja mega creepy.
Das ist Berlin, wa?
Ja, ich sag's dir, du. Es ist so kreativ.
Oh Mann, ey. War bestimmt der Geigenbauer.
Naja, ich wollte... Ja. Was wollte ich jetzt noch sagen? Vergessen. Wollen wir zu den News kommen?
Ja, bitte. Hau mich... erleuchte mich.
Genau. Du hast ja schon Batman wie Superman angesprochen.
Mhm.
Und dazu habe ich hier was Interessantes noch gefunden. Zack Snyder hat sich geäußert. Und zwar gibt es ja in Batman wie Superman die Szene, in der Batman eigentlich Superman schon platt gemacht hat und möchte ihn eigentlich schon töten. Und dann sagt Superman einfach nur Martha. Und dann lässt Batman von ihm ab, weil natürlich seine Mutter auch Martha heißt. Mhm. Und viele machen sich darüber lustig, haben sich sogar teilweise sehr darüber aufgeregt, dass das, dass Batman einfach damit aufhört, Superman zu hassen, einfach nur, weil die beiden Mütter Martha heißen.
Ja.
Da hat sich Zack Snyder jetzt zu geäußert, auf der, wie ich finde, supergeilen Snyder-Con, zu der ich unbedingt mal muss. Und zwar hat er sich da mit Fans, die seinen Director's Cut von dem Film angeguckt und auf die Frage, naja, jetzt sag mal, ne, was sollte das, hat er gesagt, ja, im Prinzip hat er nämlich gesagt, dass es nicht einfach nur ist, weil die beiden Martha heißen, sondern es hatte natürlich auch eine tiefere Bedeutung. Er hat es hier so erklärt, dass Batman zu dem Zeitpunkt erkannt hat, dass Superman eben kein einfach außerirdisches Monster ist, sondern auch eine menschliche Gestalt hat.
Ja, hätte ich jetzt auch
gesagt. Was sagst du dazu? Also war schon immer deine Theorie?
Ja, auf jeden Fall. Also da kann ich, das habe ich immer schon versucht, den Leuten beizubringen, aber die Leute haben sich so festgebissen an diesem Martha-Ausdruck. Ich hätte da vielleicht auch irgendwie eine andere Möglichkeit gewählt, das zu zeigen. Aber ja, ich habe das Gefühl, das ist eben nicht rübergekommen. Und nur weil ich das erkannt habe und weil er das jetzt erzählt, ist das noch trotzdem kein gutes Filme machen.
Ja.
Ne?
Dann habe ich noch eine Nachricht für dich. Für dich ganz besonders. Ich weiß nicht, ob du die eigentlich auch schon mitgekriegt hast. Mhm. Disney rudert zurück. James Gunn macht Guardians of the Galaxy 3.
Ja, richtig geil. Aber haben wir da nicht schon drüber gesprochen?
Ich glaube nicht.
Oh, okay. Ich meine, die
News ist vom 15. Also vielleicht haben wir privat darüber gesprochen, aber jetzt nicht in unserem Podcast.
Ach so. Ja, ich finde es mega Hammer. Ich habe es immer gesagt, Disney braucht da nicht auf ihrem Standpunkt zu verharren. Das war eben ein bescheuerter Grund, dass sie es gemacht haben. Ich freue mich wie ein Schneekönig. Man muss auch dem Cast wirklich mal Dank zollen, so wie es wirklich, so wie es jetzt in den Medien erscheint, hat eben gerade Dave Bautista auch die anderen so ein bisschen hinter sich geschart und die zusammen eben dafür eingestanden haben. Und auch unter persönlichem Risiko, dass eben James Gunn wieder eingestellt wird. Also gerade Dave Bautista hat für 3 Filme unterschrieben. Und trotz dessen hat er eben gesagt, dass er, oder so wird es wiedergegeben, dass er eben nicht im dritten Teil erscheinen wird, wenn James Gunn nicht Regie führt. Und das finde ich schon mutig. Und es zeigt halt auch, wie so ein bisschen dieser Teamgeist, der hinter den Filmen steckt, fortwirkt. Und ja, ich freue mich sehr.
Ja, mir ist das eigentlich relativ latte.
Ach, du bist ja auch ein Töffel.
Ja. So, sind wir am Ende angekommen?
Wir sind am Ende angekommen. Ja, dann danke ich dir für diese News und würde sagen, wir verabschieden uns bis nächsten Monat, oder?
Jo, dann bis bald. Beziehungsweise sehen wir uns ja schon ab Montag auf Instagram eine Woche lang.
Genau, wir haben dort nämlich unsere allseits beliebte Kategorie 7 Tage, 7 Filme quasi, naja, wiederbelebt würde ich nicht sagen, aber wir werden jetzt mal wieder eine neue Woche starten und haben uns dafür schon einige Filme überlegt, aber ich würde sagen, geteased wird jetzt noch nicht, oder möchtest du was teasern für die erste Folge, Christoph?
Ja, es wird ein Anime-Film.
Oh, interessant. Ja, gut.
Ja.
Dann sehen wir uns nächste Woche, liebe Freunde. Viel Spaß mit dem nächsten Kinomonat. Bis denne.
Tschüss.
Ciao.